herzlich willkommen zu Klaviatur der Kritik, dem wohltemperierten Podcast. Das ist die 7. Folge und wir sind jetzt nach einer längeren Pause eigentlich wieder zurück. Dann jetzt entgegen unseres Plans irgendwie zweiwöchentlich aufzunehmen, ungefähr 4 oder so.
Wieder vor auch schon.
Naja, es passiert ja viel. Ja, wir haben jetzt mit den letzten Folgen relativ viele Menschen erreicht. Das freut uns sehr und hat uns auch ein bisschen überrascht. Und vielleicht auch deshalb haben wir jetzt erstmal eine Pause eingelegt und uns jetzt dafür entschieden, nachdem wir so ziemlich diskurslastige Themen hatten, jetzt ordentlich nochmal in die Nischen zu verkriechen, aus denen wir kommen. Oder ja doch, eigentlich schon. Deshalb haben wir heute 4 Veröffentlichungen mitgebracht. Die erste ist noch nicht so Nische, das ist Flying Lotus. Das ist ein neuer Soundtrack zu der Serie Jaske, die er auch mitproduziert hat. Dann sprechen wir über die japanische Band Mainliner und ihr neues Album Dual Myths. Und dann haben wir noch zwei ja, Punk-Alben: Dog Date mit Child's Play und Axe mit 1300 AD. Wobei, das ist kein Album. Es sind nur 4, 5 Lieder. Hier und ein Intro, glaube ich.
Deswegen trauen wir uns auch zu, das auch noch mit reinzupacken in die Folge, ohne die 3-Stunden-Marke zu sprengen oder so.
Ja, und wir haben uns hier so viel Zeit gelassen.
Ja.
Ich würde sagen, wir fangen an mit Flying Lotus. Es gibt diese Folge jetzt auch gar nicht so ein übergreifendes Thema, ist uns aufgefallen. Vielleicht ergibt sich das ja noch. Aber wenn nicht, ist das ja auch nicht so schlimm. Denn es gibt wie immer viel zu sagen. So, genau. Das erste Album ist von Flying Lotus, genau, und das ist der erste Soundtrack, den wir hier besprechen. Der Soundtrack zu einer Serie, die auf Netflix läuft und die heißt wie das Album Jaske, also Yasuke geschrieben. In der Serie wird es Jaske ausgesprochen und das ist auch der Name des Hauptcharakters der Serie, ein schwarzer Samurai, den es wohl auch wirklich gegeben hat im 16. Jahrhundert in Japan. Das ist so ein bisschen eine sagenumwogene Gestalt, deren Existenz halt belegt ist, aber um die Umstände, da gibt es viele Theorien, irgendwie relativ einig ist man sich darüber, dass das ein Sklave gewesen sein muss, der irgendwie mit italienischen Jesuiten oder so, die als Missionare nach Japan kamen, mitkam irgendwie. Scheinbar in der Lage war zu kämpfen gut und dann muss ihm dort ein sozialer Aufstieg nach seiner Befreiung gelungen sein zum Samurai hin. Und das ist natürlich ein reizvoller und dankbarer Stoff. In dem Fall für halt diese Mini-Anime-Serie, genau, das glaube ich auch noch wichtig zu sagen. Nicht, du hast nicht geguckt, ne, Patrick?
Ich habe kein Netflix zu Hause, aber ich habe es geschafft, an einem frühen Morgen bei einem Freund es ein bisschen laufen zu lassen, um mir zumindest ein bisschen ein Bild zu machen vom Feeling und von der Ästhetik irgendwie. Aber nee, so den Plot konnte ich nicht folgen oder so. Aber da kannst du mir vielleicht unter die Arme greifen.
Ja, ich kann noch ein paar Worte zum Plot sagen. Ich habe es halt auch gar nicht ganz geguckt. Aber ich habe so ein paar Folgen geschaut, irgendwie 2 oder 3. Also, es ist halt ein Anime und es spielt in so einem alternativen Japan des 16. Jahrhunderts. Also, wir haben halt quasi schon diese feudale Gesellschaft, die da vorgeherrscht hat, die so davon geprägt war, regelmäßig in viele kleine Bezirke irgendwie zu zerfallen, die dann von manchen Kaisern quasi geeint wurden zu dem ganzen Japan. Und Yasuke ist eben, wie gesagt, als Sklave nach Japan gekommen. Er hat dann, das wird dann in so einer Rückblickszene gezeigt, im Hafen einen Mann zum Kampf herausgefordert, der ein Kind bestrafen wollte für irgendwas, das das Kind gemacht hatte. Und er war dann halt so, ja, ein Kind bestraft man nicht so. Und dann war das halt natürlich ein Eklat, weil der Sklave hat ihm das gesagt und dann wollte er ihn halt töten, weil er halt so ein Schwert hatte und Yasuke besiegt ihn aber mit bloßen Händen und das sieht halt irgendwie so sein zukünftiger Herr und schenkt ihm die Freiheit und nimmt ihn so zu sich auf, wo Samurais ausgebildet werden. Und dann ist er da halt zwischen Japanern und einer Japanerin und wird zum Samurai ausgebildet und arbeitet sich immer weiter hoch und wird dann so zum engsten Vertrauten dieses Herrn, der dann Japan zwar einen kann, dann in aber einer schrecklichen großen Schlacht, die die Serie quasi so eröffnet, besiegt wird und sich umbringt mit diesem Ehrenselbstmord Harakiri, glaube ich.
Ja, es gibt auch Seppuku. Ich weiß nicht, was der
Okay,
Unterschied ist.
scheiße, ja, okay. Naja, genau, und diese große Schlacht, das sind dann halt so Dämonen, aber die haben auch so Roboter und es ist halt eine alternative Welt, das heißt, es gibt Dämonen und Roboter und Geister und Zauberei und genau, das ist halt so ein weirder Mix aus so super viel mythologischem, historischem, Science-Fiction und so weiter. Und das macht, glaube ich, so ziemlich den Reiz von dieser Serie aus, dass das alles so total dekontextualisiert wird und dann so wild zusammengeworfen zu so einem ziemlich irgendwie witzigen Paket. Die Schlacht verlieren sie dann halt und dann setzt die eigentliche Handlung irgendwie Jahre später ein, wo Yasuke halt irgendwie dann sich zurückgezogen hat nach dieser Niederlage. Er ist irgendwie Trinker und Bootsführer in einem kleinen Dorf und dann ergibt sich aber für ihn so eine Quest quasi, so ein krankes Kind und deren Mutter durch Japan zu begleiten, weil die so einen bestimmten Arzt suchen müssen. Und gleich am Anfang der Reise werden die halt von so einer seltsamen Gruppe von Söldnern angegriffen. Das ist so ein katholischer Priester, eine Russin, die sich zum Bär verwandelt, ein Roboter und so ein afrikanischer König, wie mit so Geistern. Und da wird dann so klar, das Mädchen kann irgendwie zaubern und hat so besondere Kräfte. Und dann so, okay, er muss jetzt irgendwie, die sind so, die beiden sind zusammen unterwegs durch Japan und haben diese Gegner. Und das gestaltet sich halt so ein bisschen immer in so unterschiedlichen Kapiteln und dann gibt es halt immer wieder Kampfszenen, aber auch Rückblicke und es hat oft auch so eine videospielmäßige Ästhetik, was sich dann auch auf die Musik überträgt. Und
Diese wirren Bilder, die vor meinen Augen geflimmert haben, machen jetzt ein bisschen mehr Sinn, nachdem du das nochmal zusammenfasst. Aber nur ein bisschen mehr Sinn. Ja.
ja, ich konnte mir da auch nicht alles erklären. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Coole daran.
Ja, also ich hab gar nicht so sehr an Anime, also ich wusste natürlich, dass das ein Soundtrack zu einer Anime-Serie ist, aber ich habe das gar nicht so sehr in dem Kontext von Anime irgendwie eingeordnet, sondern eher so versucht zu verorten in Flying Lotus Werdegang, den ich sehr interessant finde und zu dem ich schon immer mal irgendwas loswerden wollte. Und deswegen habe ich mich quasi darauf gestürzt, dass der jetzt diesen Soundtrack rausgebracht hat. Vielleicht ein bisschen instrumentell gedacht, weil ich mehr dachte irgendwie, also ich war interessierter irgendwie an Flying Lotus generell als jetzt tatsächlich an diesem Release. Aber mir fällt gerade auf, so wo du gesprochen hast, dass wir ja schon mehrmals irgendwie dem Thema Anime
begegnet sind, ne?
begegnet sind. Und das ist ja auch nicht schwer, weil das einfach so ein allgegenwärtiger Referenzrahmen ist in der Popkultur heute. Von Memes über ja so diese ganze Internet-Underground-Troll-Kultur, die ja ständig irgendwie mit Anime-Verweisen arbeitet, bis hin zu ja zu irgendwelchen Underground-Rap-Releases oder sogar so Grindcore-Geschichten, die inzwischen auch mehr und mehr so grelle Anime-Visuals irgendwie benutzen.
Und
Also
Ex auch, über die wir heute ja auch sprechen.
stimmt, genau, ja. Vielleicht kriegen wir doch noch irgendwie den gemeinsamen Faden so hin. Aber ja, also das ist vielleicht, also ich werde jetzt einfach mal gleich starten mit der oberkrassen These, die wir dann ja überprüfen können, dass so die Welt von Animes so eine Art von angemessenem Spiegel für die Welt ist, die uns im Internet so begegnet, in der alles sich überlagert und alles irgendwie mega krass ist und Sachen die eigentlich einen festen Ort in der Zeit haben, eine feste Ästhetik, dekontextualisiert werden, durcheinander gemischt werden. Also ich bin ja kein Anime-Experte, aber ich glaube, das ist schon ein einendes Merkmal vieler beliebter Animes zumindest, dass du so Szenarien hast, wo irgendwie verschiedene Popkultur-Welten übereinander geschichtet werden, wie zum Beispiel, jetzt mir fällt gerade Cowboy Bebop ein, wo du diese komische 70er-Jahre-Funk-Ästhetik hast, die aber irgendwie in den Weltraum verlegt wird. Ja, aber man könnte unzählige andere aufzählen, bestimmt. Ja, also ich würde sagen, es ist kein Zufall, dass Animes immer größer werden und immer wichtiger für die heutige Popkultur, so im Wesentlichen.
Ja, das ist eine spannende These. Würde ich auch irgendwie direkt irgendwie weit mitgehen. Ich würde vielleicht sagen, gar nicht so die Welt im Internet, sondern eher so die Welt, seit es das Internet gibt oder so.
Ja.
Ja, was ich da so, ich kenne mich, ja, jetzt hab ich Bock, mich mehr mit Anime auszukennen. Ich habe halt früher als Kind habe ich Animes geschaut, aber dann eher so RTL 2 Animes. Aber dieses, dass so selbstverständlich irgendwie Regeln egal sind.
Und immer alles passieren kann einfach.
Genau, so ja. Sachen und dann auch so verschiedene Zeitalter so miteinander verbunden werden. Das hat ja oft so ein bisschen wie bei Steampunk so ein Kolonialzeitalter-Vibe irgendwie gleichzeitig mit Futurismus und aber halt eben auch so, ja, so ganz viele Traditionslinien, die halt irgendwie ja gesellschaftlich lange irgendwie so klar waren, die jetzt halt nicht mehr so wirklich Sinn machen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, auch hier, ne, wegen Johannes Ismael Wendt, als ich mich so über Danger Dan ausgekotzt habe, weil Danger Dan das nicht bietet. Aber ja, genau, im Anime hat man so Probleme nicht irgendwie und bietet dann vielleicht mehr Identifikationsfläche. Und das spiegelt sich auch in der Musik wieder, sage ich jetzt mal so, zu großen Stücken auf jeden Fall.
Also jetzt im Fall von Flying Lotus konkret.
Ja.
Ja, möchtest du das gleich ausführen oder?
Ja, also am besten sage ich kurz was zur Musik. Das sind jetzt relativ viele Songs auf dem Album, das ist gar nicht genau, um die 20 oder so, vielleicht ein paar mehr sogar noch. Und die sind alle relativ kurz und fast alle instrumental. Es gibt drei Gäste auf dem Album, glaube ich. Thundercat, der berühmte Bassist und Sänger und Songwriter und Anime-Liebhaber, singt den Theme-Song quasi zur Serie. Dann gibt es noch zwei Songs, auf denen die Sängerin Nikki Randa so ein paar Vocals beisteuert. Und ein Song, auf dem Denzel Curry rappt, weil das jetzt auch kein Rap-Song ist, sondern auch eher so ein paar Rap-Elemente dann so eingeworfen werden.
Man kann aber schon mal anmerken, dass das sehr typisch für Flying Lotus ist, dass er zum Beispiel Rap wie ein anderes Instrument verwendet. Also wenn der Rap verwendet in Liedern, dann ist das manchmal so eingestreut wie so eine kleine Melodielinie oder so und fängt irgendwie an und hört wieder auf und gehorcht jetzt nicht irgendwie den Regeln von einem Rap-Song oder so. Ja.
Genau. Ja, gut, dass du es sagst. Und die Songs insgesamt, ja, verbinden so ein paar Elemente meistens. Und das eine ist so dieser afrofuturistische Sound, für den er auch relativ so bekannt ist, der mit so vielen Synthesizer-Flächen, die den ganzen Sound ziemlich prägen und so Drumcomputer-Beats, die dann aber immer wieder auf so Samples treffen. Das sind dann häufig so vor allem so Trommel-Samples. Und ich finde das ziemlich cool, dass die ja irgendwie sowohl, also ich meine, wenn wir jetzt über Soundtracks sprechen, dann haben wir es irgendwie ja oft mit so exotisierenden Sounds zu tun oder so. Gerade jetzt so bei älteren Filmen irgendwie, ist ja gerade die Trommel oft so ein ganz unangenehmes Instrument, das kommt, wenn so eine Szene in Afrika gedreht wird oder so. Und der Verweis liegt hier ja irgendwie auch auf der Hand, aber gleichzeitig klingt das auch sehr japanisch und das ist irgendwie so cool ambivalent irgendwie, weil man das verschieden auslegen kann und das halt nicht so kitschig romantisch wird dadurch. Und ja, die Songs sind halt immer kurz und sehr, sehr stimmungsvoll halt vor allem. Man hat da halt wenig Songstrukturen, sondern oft so eine Melodie oder irgendwie auch eine geile Basslinie bei manchen Songs. Also vor allem der absolute Hit für mich ist Crust, der so einen mega geilen Basslauf hat. Und der Basslauf ist dann im Grunde auch schon der Song irgendwie. Da werden dann die Synthflächen so ein bisschen variiert dazu und der Beat, aber im Grunde ist es das.
Auch das streue ich jetzt nochmal ein, ist typisch für Flying Lotus, dass er den Bass als Leadinstrument verwendet, sehr oft. Und quasi ja Songs oftmals aufbaut um Basslinien herum und sowas, was schon mal in die Richtung weist, dass der tatsächlich was mit Jazz zu tun hat. Das ist manchmal nicht so deutlich sichtbar, weil es gibt zum Beispiel keine Improvisation oder so, wie auch bei Tracks, die quasi komplett digital gemacht sind. Aber man merkt schon, der versteht die komplexe Bauweise von Jazz und kann die integrieren in seine Tracks.
Ja, Fun Fact, Fragezeichen. Ist Flying Lotus nicht der Neffe von den Coltranes?
Sowas in der Art,
Donald
ja.
Ellis irgendwie so? Oder um noch eine Ecke?
Ja, das habe ich auch gehört über diese Verbindung. Ja. Also der hat auf jeden Fall so ein blaues Blut, wenn es um die Jazz, den
Läuft.
Jazzadel geht. Ja,
Ja.
ja, aber das sage ich auch deswegen, weil man begegnet ja diesen paar Musikern meistens irgendwie zusammen. Flying Lotus, Thundercat, wie heißt nochmal? Washington,
Washington.
Kamasi Washington, genau. Es gibt auch noch mehr Leute, die zu dieser Szene aus LA gehören. Und das ist vielleicht, das leitet mich so ein bisschen zu dem Punkt über, warum ich eigentlich Flying Lotus so tatsächlich interessant finde. Also, da bin ich beileibe nicht der Einzige, weil das ja tatsächlich wahrscheinlich ja, ein Kritikerliebling ist und auch wieder sowas, was ein bisschen geführt wird unter Zukunftsmusik in der Musikkritik. Also Musik, die irgendwie neue Horizonte erschließt. Und wer uns schon ein paar Mal zugehört hat, weiß, dass wir solchen, wenn dieser Ruf des Zukünftigen irgendwie einem Musikprojekt vorauseilt, dann sind wir gerne ein bisschen skeptisch und fragen uns, wird hier jetzt gerade die Zukunft ausgerufen, so.
Wobei
Aber
ich da einwerfen will, dass mir irgendwie dieser Begriff vom Afrofuturismus deutlich lieber ist, als wenn es dann so um Hyperpop oder so geht.
ja, guter Punkt, stimmt. Das ist eine andere Form von Futurismus, der uns da irgendwie begegnet, auf jeden Fall, ja. Ja, aber genau, also es ist vielleicht, kann man ein paar Worte sagen zu dieser Verbindung mit dieser LA-Jazz-Szene. Also es ist so eine Art Jazz-Funk-Szene eher. Ja, da wurde auch natürlich schon viel drüber geschrieben und bestimmt Besseres, als ich jetzt hier kurz dazu abrufen kann, aber mein Eindruck war, dass es irgendwie halt eine junge Generation ist von Leuten, die eben Jazz machen und auch bewandert sind in der ganzen Geschichte der schwarzen Musik aus den USA, aber die nicht mehr so eine klassische Sozialisierung erlebt haben als Jazzer oder sowas, sondern die immer Teil von so einer modernen Musiklandschaft waren, wo Hip-Hop und Jazz und Funk quasi nicht mehr hierarchisch oder in so einem Bildungssinne nicht mehr abgestuft waren, was kreatives Kapital angeht. Also für die ist Oldschool-Rap bestimmt genauso wertvolles Kulturgut wie John Coltrane oder so. Und das hört man dieser Musik irgendwie an, dass sie ja sehr tief sozusagen gräbt in die Geschichte der schwarzen Musik aus den USA, aber ja, so irgendwie so tatsächlich einen interessanten neuen Zugriff darauf bekommt, der dann dazu führt, dass diese Musik, also zum Beispiel Jazz ist ja immer noch so ein bisschen so eine Parallelwelt, die man nicht nach den gleichen Kategorien und Begriffen beurteilen kann, wie jetzt Popmusik im Allgemeinen. Der Jazz hat so seine eigenen Regeln, um das richtig, also die Leute sind akademisch ausgebildet und um sozusagen eine Jazzplatte richtig beurteilen zu können, muss man auch ein bisschen sich reinfuchsen in die Technik und Theorie dahinter und sowas. Und deswegen, ja, ist der Jazz-Fan, ist den ja Adorno so gehasst hat, ist ja tatsächlich so eine eigene musiksoziologische Kategorie irgendwie. Und, aber das spielt hier jetzt halt überhaupt keine Rolle mehr. Und zum Beispiel Kazami Washington wurde dann ja plattformübergreifend gehypt von Musikfans jedweder Couleur einfach, obwohl der eigentlich schon ziemlich klassischen Spiritual Jazz macht, so im Feeling der 70er mit Anleihen bei Sun Ra und sowas und Alice Coltrane wahrscheinlich tatsächlich und vielen anderen. Ja, worauf will ich hinaus? Genau, ich wollte das so ein bisschen verorten, weil man sonst irgendwie, glaube ich, schwer dahinter steigt, was Flying Lotus überhaupt so genau macht, weil seine Musik ja genretechnisch wirklich sich fast überhaupt nicht einordnen lässt. Aber ja, bevor wir vielleicht jetzt nochmal weiter irgendwie auf seinen Katalog eingehen, vielleicht noch was zum Soundtrack-Charakter dieses Albums oder
ja, komm. Zwei Sachen vorab. Adorno, ja, kann man da echt nicht zeigen, nicht zu dir, aber nicht, dass man anfängt, den da als Verweis zu nehmen, weil der, glaube ich, für Jazz immer Elvis als Beispiel genommen hat.
Ja, aber ich meinte, es gibt ja wirklich lustige Sachen, wo er wirklich so über den Jazz-Fan so richtig abhatet.
Ja, diese Fan-Rants sind auch ziemlich witzig.
Ja.
Die machen Freude, wenn man die liest. Mhm. Und das stimmt schon, was du auch meintest. Also ich finde das gerade bei Kamasi Washington echt faszinierend, wie der so irgendwie so fast so sakralen Spiritual-Jazz, irgendwie der so ziemlich altmodisch ist, halt so, also als so Gefäß irgendwie auch nutzt, wo so alles von heute auch irgendwie rein kann. Mhm. Das ist ziemlich beeindruckend. Und ich glaube, ja, Jazz hat sich ja auch irgendwie relativ zu so einem ziemlich akademischen Genre eben entwickelt, irgendwie, was dann auch ja Schwierigkeiten hat, oft, glaube ich, sich zu öffnen. So von dem Standpunkt aus irgendwie und Menschen anzusprechen. Und das hat er auf jeden Fall geschafft, irgendwie. Auch weil das halt so ein, ja, es hat so ein, ja, das Spirituelle und auch irgendwie sowas Gemeinschaftliches irgendwie und
ja, Chor,
Festives. Ja, genau. Und es gibt so ein Konzert von ihm auf YouTube. Das ist echt krass, wo er mit so Chor und Orchester und DJs und zwei Schlagzeuger und Kontrabass und Van der Kette noch am normalen Bass und ist halt eigentlich, ja, ist echt wie so eine riesige Messe irgendwie.
Du hast gesagt, du guckst das einmal die Woche, oder?
Ja, einmal im Monat so schon irgendwie. Das. Und zwischendurch trägt er noch so Geschichten vor und so, um die Songs so einzuordnen. Voll geil. Ja, zum Soundtrack-Charakter eigentlich. Ja, genau. Die Songs sind halt sehr kurz und sehr stimmungsvoll und oft hat man so einzelne Themen, eben wie gesagt, die halt dann so eine Stelle halt so ein ja, dann halt so einen Charakter irgendwie verleihen, irgendwie, ich glaube, man spricht von Leitmotiven auch irgendwie, die halt so ein bisschen wiederkehrend sind.
Hast du welche beobachtet? Leitmotive, die über das Album hinweg sich ziehen?
Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich glaube schon,
Hm.
aber ich habe jetzt nicht notiert.
Hm.
Aber es sind eher auch, also leitmotivisch halt auch so bestimmte Instrumente und Moods irgendwie und
Ja.
Stimmungen, die auch halt so immer wieder kommen, ne? Und es gibt halt zum Beispiel immer Kampfszenen und das dann halt so voll videospielmäßig auch in der Serie gemacht, dass dann ja oft wie, ich bin auch dafür kein Experte, aber dass dann in Videospielen halt ja zum Beispiel irgendwie so ein bisschen Handlung hat und dann Dialog und dann kommt so ein Kampf, der so abgetrennt ist durch einen Cut und dann fliegt die Kamera, also ist natürlich ein Anime, aber quasi hat man dann so einen Kameraflug, der dann irgendwie von so einer, der dann in so eine Vogelperspektive wechselt und so einschlägt irgendwie und dann kommt dazu halt dieses Drum-Sample rein und auf einmal ist so, okay, jetzt wird gekämpft.
Ja.
So, also das hat man da halt echt oft so beispielhaft irgendwie. Dann hat man aber auch so Songs halt in so Szenen, wo die halt so unterwegs sind, irgendwie. Fast so ein bisschen wie bei einem Western dann. Also da hat man dann auch mal so Sounds, die an so, es sind keine Gitarren, aber das erinnert dann wieder mehr an so Saiteninstrumente irgendwie. Und dann hat man halt so Rückblicke und träumerische Szenen, wo man dann auch viel so Synthesizer hat und die klingen auch oft sehr retro, so 80er-mäßig. Teilweise hat mich das fast so an so Plantasia oder so erinnert. Also so richtig verträumte Synthesizer.
Vielleicht solltest du kurz erklären, was Plantasia ist.
Ah ja, Plantasia von Mort Garsons, glaube ich. Das ist so ein Unikum der Musikgeschichte. Ich glaube, in den 70er Jahren entstanden war das ein Album, das der komponiert hat, nur mit Synthesizern und Drumcomputern, das den Zweck hatte, Pflanzen beim Wachsen zu helfen. Also das war so Musik, die sollte man seinen Blumen vorspielen zu Hause. Und die, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob er irgendeinen pseudowissenschaftlichen irgendwie Weg gewählt hat, das zu komponieren. Es klingt nicht so, es klingt eigentlich eher wie so total verträumte, spielerische kleine Melodien, oft mit so einem orchestralen Harmonik, aber nur auf Synthesizern. Ja, irgendwie halt von der anderen Welt und hat auch so ein ganz ikonisches Cover mit so einer grünen Pflanze auf Weiß und wurde dann irgendwann, weiß nicht, ob das in den Nullern oder 90ern war, irgendwie in so einem Digging Revival dann, glaube ich, zu so einem kleinen Hit und neu aufgelegt. Ich glaube, in der Originalauflage hat man mit der Platte so ein paar Samen bekommen, man pflanzen konnte.
So süß.
Ja, und das auf jeden Fall, wer es nicht kennt, sollte es hören, weil das ist tatsächlich super schöne Musik. Einfach.
Ja, also zu diesem Soundtrack-Ding, ja, es ist tatsächlich, ja, diese kurzen Tracks, das ist eigentlich ziemlich typisch auch für Game-Soundtracks tatsächlich, weil die quasi dann situationsgemäß immer reingeschoben werden können, je nach Anforderungen des Spiels halt eben. Ja, und das ist alles so zwischendrin, zwischen ja, diese Anime-Ästhetik und die immer auch was von Games hat. Und das findet sich ja alles wieder und ergibt schon ein schön flowendes Gesamtpaket, das man sich echt schön reinziehen kann. Aber ja, ich kann nicht verheimlichen, dass ich bisschen enttäuscht war von diesem Ding als einem Flying Lotus Release irgendwie, weil ich fand, dass eigentlich sehr, sehr viele Aspekte von dem, was den ausmachen, ja, sehr, sehr zurückgefahren wurden, was bestimmt natürlich kein Zufall ist, sondern quasi dem Genre geschuldet ist. Ja, aber ja, es ist sehr Spotify-konforme Musik und auch sehr Netflix-konforme Musik. Und ich dachte irgendwie, es ist so ein bisschen so eine Verbrüderung der Streaming-Giganten hier, wo sich irgendwie Flying Lotus als gefragter Künstler irgendwie sehr, sehr gefällig positioniert und sozusagen beide Plattformen auf sehr unkritische Art und Weise sozusagen bedient mit seinem Markensounds irgendwie. Ja, aber ja, vielleicht gehe ich ein bisschen darauf ein, auf die Entwicklung von Flying Lotus und warum ich die hier nicht irgendwie, also warum ich mir einen Soundtrack von ihm irgendwie interessanter vorgestellt hätte, ja. Also Flying Lotus hat ja angefangen, so 2008 gab es dieses Album Los Angeles und das war noch sehr, also ich habe damals, also ich habe das nicht damals gehört, als es rauskam, aber ein bisschen später. Und das wurde schon sehr, zu der Zeit wurde der schon sehr hoch gehandelt, so als krasses neues Ding irgendwie, das man kennen muss. Und ich war damals ein bisschen verwundert, weil ich war aufgewachsen mit so Turntable-Musik, so von Ninja Tunes, dem Label, das damals damit mit diesem Genre in Verbindung gebracht wurde. So DJ Shadow und sowas natürlich. Und aber auch so, damals gab es auch schon so futuristische Sachen wie Amon Tobin, der so auch so Jazz-Samples benutzt hat und so Soundtrack-Samples und so eine futuristische, retro-futuristische Sounds-Ästhetik irgendwie entwickelt hat daraus. Und ich kannte das alles und habe das viel gehört und dachte dann, ja, okay, was macht jetzt Flying Lotus so besonders? Aber es war schon anders, weil einerseits hat er schon diese komplexen Sampling-Schichten irgendwie immer geliefert. Auf der anderen Seite war das immer alles sehr, sehr brüchig und sehr, sehr, zum Beispiel die Beats sind nie richtig gerade, sondern scheinen fast schon auseinanderzufallen irgendwie. Die Beats hitten irgendwie nie so richtig auf die Schläge, sondern immer ein bisschen nebendran und alles strebt so ein bisschen auseinander und alles ist wie so ein poröser Organismus, der irgendwie so ein bisschen vor sich hin blubbert. Und das war schon irgendwie tatsächlich ein interessanter neuer Aspekt an dieser Musik. Und so hat sich das dann auch immer weiterentwickelt, in der Weise, dass er später dann so ab Cosmogramma quasi sich die Samples, die er benutzt hat, wohl hat aufnehmen lassen, irgendwie von wahrscheinlich befreundeten Musikern. Sodass man quasi durchaus Instrumentalmusik hat, die aber dann durch so eine Sampling-Maschinerie sozusagen nochmal gedreht wurde. Und das führt halt eben zu dieser, also meine These ist einfach, dass der so die Grenzen verwischt hat zwischen Sampling und Instrumentalmusik. Weil in der, was ich gerade genannt habe, diese Ninja-Tunes-Künstler zum Beispiel, die haben eigentlich auf den Errungenschaften von Hip-Hop-MCs quasi, nicht MCs, sondern DJs aufgebaut. Also quasi sich der Möglichkeiten von Turntables und Drum Machines und sozusagen der Verwendung von alten Platten für neue Zwecke irgendwie, das haben die quasi verwendet und es war immer ganz klar, es war immer ganz klar, so Musik, die aus sekundären Quellen irgendwie zusammengesetzt ist. Und oft gab es sogar so Listen, was gesampelt wird, irgendwie hinten in den Alben. Manchmal
Ja.
wurde das, ja. Und bei Flying Lotus hat sich diese Grenze immer mehr verwischt. Also es ist immer noch Musik, die aus Samples besteht. Scheinbar, aber man kann manchmal gar nicht mehr sagen, wo hört das Sample auf und wo ist eigentlich Instrumentalmusik jetzt und wie verhält sich das eine zum anderen? Das ist gegipfelt eigentlich bei diesem Album Your Dad von 2014, das sehr, sehr merkwürdig und sehr interessant ist. Es ist fast schon so eine Suite, also eine sehr durchkomponierte Sache mit ganz kurzen Tracks, die aber so sich fast überhaupt keine Wiederholung haben und manchmal so 50 Ideen in einem kurzen Track auftauchen irgendwie. So plötzlich kommt Snoop Dogg irgendwie rein und dann aber ein Bass-Solo und also so völliger Overkill an Ideen einfach. Sehr, sehr spannend irgendwie. Ja, und das ist so diese Klangästhetik, die halt für die Flying Lotus steht. Und eigentlich, wenn wir das so vorher beschrieben haben mit dieser Überlagerung von Anime und verschiedenen Zeitebenen und sowas, könnte man meinen, dass das in dem Album sich auch widerspiegelt, aber letztendlich ist es doch ziemlich gefällig. Also ich habe schon gemerkt, ich kann mich nicht richtig konzentrieren darauf. Also meine Aufmerksamkeit schweift irgendwie weg, wenn ich versuche, sozusagen das Ding von Anfang bis Ende durchzuhören. Das wird so ein bisschen Hintergrundmusik. Ja, und ich gehe jetzt einfach mal so weit, um diese Kritik irgendwie pointiert abzuschließen, dass das einfach auch dafür steht, was Netflix irgendwie mit uns macht. Also auch Netflix ist sowas, das kann die krassesten Sachen absorbieren und die kommen langweilig wieder raus und glatt irgendwie. Und das ist in dem Fall so Flying Lotus ein bisschen passiert. Aber ich will es nicht zu schlecht machen, weil es hat tatsächlich richtig, richtig schöne Momente. Also genau, gerade diese Features sind sehr schön anzuhören. Und ja, es gibt schon einiges zu entdecken, so an Perlen. Aber ja, Flying Lotus sollte mal sich nochmal mit David Lynch zusammentun, mit dem er einen Track gemacht hat mal. Und vielleicht für ihn ein Soundtrack. Weil irgendwie könnte der bestimmt irgendwas Interessanteres noch bringen an der Front. So. Ja.
Ja, gut, dass du das jetzt so ausführlich eingeordnet hast. Das hätte ich jetzt auch nicht so machen können. Ich kenne es auch gar nicht so gut. Ich habe deshalb wahrscheinlich auch so ein bisschen so einen anderen Blick darauf. Aber also so ein bisschen kenne ich das schon, einige Tracks. Und es ist auf jeden Fall so, dass man hier nicht diesen kreativen Wahnsinn hat, irgendwie nicht so ein Chaos, sondern es ist halt schon, ja, es ist halt, hat fast was Ambient-mäßiges oft, einfach irgendwie.
Ja, stimmt. Ja.
Irgendwie ich persönlich habe es mir jetzt halt auch, weil es jetzt zuletzt super heiß war, voll oft so draußen angehört, einfach nebenbei, wenn ich gelesen habe oder so. Weil das zum Beispiel Musik ist, die dafür sehr, sehr bekömmlich ist. Es ist halt keine totale Musik wie die anderen Alben. Das ist halt Programmmusik, irgendwie die halt einen klaren Zweck hat, halt diesen Anime halt zuzuspielen. Und ja, das sollte man bedenken, aber eine Entschuldigung ist das nicht. Und mit deiner Grundthese hast du auf jeden Fall recht. Also, dass das so ein Effekt von diesen Streaming-Giganten irgendwie jetzt visuell wie auditiv ist, das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Es ist halt so, ja, diese neuen Tech-Giganten haben ja irgendwie bei allem Schlechten irgendwie diese gute Seite, dass die zumindest irgendwie so wenigstens so emanzipatorische irgendwie so gesellschaftliche Entwicklungen so ein bisschen mitnehmen und nicht so konservativ sind wie alte Giganten.
Ja.
Und deshalb konnte jetzt ja wahrscheinlich auch so ein Anime entstehen. Und Flying Lotus wird im Vorspann halt immer nicht nur eben als Executive Producer, sondern ja auch als Composer genannt. Und das ist ja auch irgendwie bewusst gewählt und ein Move irgendwie, der halt ausdrückt, also dass er jetzt einfach eine gewisse Rolle hat und jetzt nicht irgendwie einfach nur mit Samples rumbastelt, sondern halt so Werke schafft.
Irgendwie was. Ja, und der ist auch selber auf dem Cover drauf, ne? Irgendwie posiert selber als Samurai. Also es ist irgendwie seltsam, weil der eigentlich als Person ja nicht wirklich in Erscheinung tritt auf diesen Alben, sondern nur die Intelligenz dahinter ist irgendwie. Aber trotzdem wird er so ein bisschen so eine Star-Persona geschaffen.
Er ist schon so sein Projekt.
Ja.
Aber ja, es ist schon auch so, dass es halt, ja, es ist sehr gebügelt insgesamt irgendwie. Das hat wenig Ecken und Kanten und auch nichts, ja, eigentlich nichts Überraschendes. So.
Eigentlich nicht. Also, aber wenn man sich das vielleicht anguckt, so im Kontext von wir werden aktuelle Sounds irgendwie für Soundtracks benutzt, ist es vielleicht kann man dem so noch am ehesten was abgewinnen, weil ich meine, es gibt ja seit vielen Jahren diesen Trend weg von orchestralen Soundtracks und immer mehr, ja, immer mehr wird quasi, werden ja Synthesizer und Drumcomputer, die früher einfach nur eine Notlösung waren, sind ja heute fast schon die First Choice so für coole Filme, so, die nicht die größten Marvel-Produktionen, die immer noch Orchesterwände auffahren, aber so, wenn du einen coolen Indie-Film hast oder so, dann hast du oft so diesen, was in den 80ern halt eben langsam so in B-Movies eingeführt wurde, ist ja heutzutage fast schon die Norm. Und das ist schon auch irgendwie eine weite Weiterentwicklung von diesem Trend irgendwie, ne? Dass du jetzt auch Hip-Hop-Rhythmen und ja, diese atomisierten, kleinen, komplexen Drum-Samples, die jetzt diese asiatischen Drums hier verwenden, dass das alles jetzt für Soundtracks reingeholt wird, ist vielleicht eine Art, dem so ein bisschen so ein Meta-Interesse noch abzugewinnen. So, ja. Aber ja, es ist ein gutes, angenehmes Stück Musik, das man sich sehr schön reinziehen kann, so im Sommer. Und das mir zumindest ein paar interessante Reflexionen so abgerungen hat. So, deswegen wollte ich es auf jeden Fall mal platziert haben. So.
Ich sehe gerade noch, ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass es so ein bisschen erinnert an den Mut auch von diesem mittlerweile ja auch so legendären YouTube-Kanal, dieses Hip-Hop-Beats to Relax, Study to.
Ja.
Was ja auch wieder so Anime-Dings-Style ist. Ja, auch bei dem ganzen Vaporwave-Zeug. So der Mut auf jeden Fall. Es ist so. Ja, es ist so nebenbei Musik. Irgendwie. Aber das bewusst und. Dafür muss man es jetzt auch nicht zerreißen oder so, weil es so ein paar einfach sehr schöne Ideen sind und auch sehr schöne Stellen.
Ja.
Ja.
Das
so
war
viel, ne?
Ja.
Okay.
Pause?
Ja. Ich hole mir noch was zu trinken.
Ich auch.
Willkommen zurück. Wir sind immer noch Klaviatur der Kritik und wir bleiben quasi in Japan. Denn es geht jetzt um das neue Album der Band Mainliner, das den Titel trägt Dual Myths. Und ich gehe mal rein mit einem kleinen Zitat aus der Albuminfo der Band selbst oder vom Label. Question: What does Dual Myths sound like? Answer: Mainliner, it's nasty. Könnte vielleicht auch noch aus so einem brutalen Anime so ein One-Liner sein. ja, ich kannte die Band nicht. Das war mir kein Begriff. Ich bin zugegebenermaßen auch echt nicht so der Noise, Psychedelic Noise Kenner oder Aficionado gar. Aber Patrick hat mir ganz begeistert geschrieben, das müssten wir besprechen. Und dann habe ich einfach gesagt, ja. Hab dann gesehen, okay, so ein Bandcamp-Link zu, was ist das? Riot Season Records, glaube ich.
Ja, ja.
Und 4 Songs, die alle 20 Minuten dauern ungefähr. So plus minus 2 Minuten irgendwie. Und das, ja, ich habe auch so ein paar Anläufe gebraucht, auf jeden Fall, um es mir dann richtig zu geben. Verstehe schon aber auch, was man dem abgewinnt, letztlich. Also es war jetzt nicht, nicht schlimm, im Gegenteil. Aber ja, die Band auf jeden Fall kommt, wie gesagt, aus Japan und scheint, aber da sagt Patrick gleich mehr zu, so ein bisschen einen Status sich erarbeitet zu haben über viele, viele Jahre, seit den 90ern oder so. Und zuletzt so im 10-Jahrestakt Alben zu veröffentlichen. Patrick, ja. Was hat es damit auf sich?
Ja, längere Geschichte. Erstmal tat es mir schon ein bisschen leid, dich mit so einem Ungetüm irgendwie zu behelligen für den Podcast. Aber das letzte Album von Mainliner ist, glaube ich, 2012 oder so rausgekommen und das davor irgendwie nochmal 10 Jahre vorher. Also Und dann dachte ich, da ich die Band immer sehr, sehr mochte, dachte ich, da nutzt man lieber mal die Gelegenheit, dass was rausgekommen ist. Und ich habe mir sogar erlaubt, das jetzt nochmal reinzupuschen, obwohl das Ding schon im Februar rausgekommen ist, also quasi jetzt schon Old News ist. Aber das ist zum Beispiel genauso ein Album, das quasi abseits von, also es ist, die Band ist bekannt bei Aficionados von so heftiger japanischer ja, Experimentalmusik, haben die durchaus einen Namen so. Aber für sowas gibt es keine Öffentlichkeit. In Deutschland schon mal absolut nicht so. Also das ist, fällt aus allen Kategorien, die man irgendwie sinnvoll vermarkten könnte. Oder ja, also wo sollte man sowas unterbringen oder gar eine Kritik darüber lesen? Deswegen, ja, und da ich da durchaus ziemlich intimer Kenner dieser Band bin, dachte ich, dass ich da habe ich mich berufen gefühlt einfach. Und dann aber den Release verpasst und jetzt quasi nachgelegt. Ja, was ist das für eine Band und warum ist die interessant? Ja, wie soll man anfangen? Also, Mainliner ist eine Band, die dieser japanischen Extrem-Experimentalszene, wie gesagt, entstammt. Und vielleicht ist es ganz interessant, da einfach mal ein bisschen Kontext zu geben. Also es gibt in Japan ja, gab es, also seit den 90ern sind langsam Bands bekannt geworden aus Japan, die quasi sich so ein gewisses Rockformat zu eigen gemacht haben, aber gleichzeitig mit so einem experimentellen Impetus von eigentlich von Free Jazz oder gar so bis hin zu so Performance-Kram drangegangen ist. Also so, es gab so Boredoms war eine der bekannteren Bands, Ruins, dann auch Acid Mother's Temple, wo dann auch Kawabata Makoto dabei ist, der auch bei Mainliner ist. Und ja, das waren Bands, die ja eben also durchaus so Rockbesetzungen hatten, aber oft mit anderen extra Instrumenten irgendwie. Und die aber ja eben krass auf, nicht so sehr auf strukturierte Songideen gegangen sind, sondern eher im Sinne von so Free Jazz versucht haben, so interessante Klangstrukturen auszuprobieren und sowas. Oder die Band OO, IOO gab es zum Beispiel auch, wo sich schon am Bandnamen zeigt, dass die quasi eher so an onomatopoetischen Ideen reinen Klangs irgendwie interessiert sind. Ja, und das war immer cool. Und hat im Westen gab es dann so ein, durchaus so eine Art von Nische dafür, nachdem irgendwie Leute wie John Zorn und Mike Patton und so, die haben dann als relativ einflussreiche und bekannte Leute diese Musik ein bisschen in den Westen geholt und die ist dann hier auch bekannt gewesen. Und ja, eine Möglichkeit, das sozusagen anzugehen, wäre, sich ein bisschen vorzustellen, dass in Japan gibt es so ein bisschen so eine andere Biosphäre für Musikentwicklung. Also die Dinge gehen dort ein bisschen einen anderen Lauf als im Rest der Welt. Ich werde jetzt nicht darüber spekulieren, warum genau das so ist, aber es ist wie so ein, wahrscheinlich wegen der Bevölkerungsdichte oder wegen der ja, vielleicht der Sättigung mit Popkultur, die es dort gibt, gibt es dort so eine Art von Inkubator für die Entwicklung abgefahrener Subgenres und extremer Sounds einfach. Und deswegen gibt es sowas wie Mainliner, was, wenn man diese Band einfach mal herunterbrechen wollen würde auf so eine Art von Prinzip, dann könnte man sich vorstellen, dass es das Prinzip von einem klassischen Power-Trio ist, also Gitarre, Bass, Schlagzeug und der Bassist in dem Fall singt. Und es wird quasi aufgebaut auf so ne, dem simpelstmöglichen, auf der simpelstmöglichen Idee von so Garage-Rock, aber so 60er Garage-Rock, also so wirklich so uriger, der dann auch, also der von manchen so als die true Zeit, so wo es in den USA diese ganzen schrammeligen No-Name-Bands gab, die später dann irgendwie Kult geworden sind. So irgendwie sowas ist das. Aber gemischt mit so einem absolut brachialen Verzerrungsfaktor von, ja, vielleicht von sowas wie Black Sabbath oder so. Und die Songstrukturen sind ausgerichtet an extremsten Free Jazz, so von Albert Eiler oder Ornette Coleman. Ornette Coleman ist ja oft noch sehr geordnet und zart fühlend, aber ja, so wirklich heftiger Free Jazz. Und das hat man sich so vorzustellen, dass wie bei Free Jazz hat man sowas wie ein Thema. Und das ist in dem Fall so ein Riff, das einfach am Anfang, manchmal in der Mitte und am Ende gespielt wird. Und zwischendrin hat man eine unfassbare Wand aus Gitarrenfeedback, das sich in verschiedenen Schichten entfaltet und Substrukturen deutlich werden. Also eine Art von völlig entfesselter Gitarrenimprovisation, die oft in reinen Krach überschwenkt quasi und eigentlich immer am Rande eben des pure Noise ist, was eben auch mit dieser typisch japanischen Szene zu tun hat, die halt eben nicht nur eben diese extremen Instrumentalsounds ausprobiert hat, sondern spätestens in den 90ern sind ja auch diese Noise-Künstler bekannt geworden in Japan. Allen voran natürlich Merzbow, aber da gibt es natürlich noch viele andere, die wirklich reine Effektpedale quasi aneinander geschlossen haben und oder Synthesizer bis zur völligen Übersteuerung verzerrt haben, sodass quasi reine Schichten von Krach halt eben und Rauschen und Zischen entstehen. Und das spiegelt sich ja auch wieder, aber wird quasi in ein Rockformat zurückgeblendet. Und in meiner subjektiven Wahrnehmung ist das mehr oder weniger die ekstatischste Musik, die ich mir wirklich vorstellen kann. Das massiert so genau meine Rezeptoren für das, was mich so auf die Palme bringt. Schon allein diese brachialen, super primitiven Beats, die immer so ein bisschen schief sind und viel zu oft gespielt werden und sich anhören, wie als wäre die Platte hängen geblieben. Und wenn man schon denkt, das hört nie auf, explodiert es plötzlich und Kawabata Makoto setzt mit seiner kreischenden aus Gitarre ein, die sich anhört wie 10 Gitarren auf einmal. Und es ist einfach ein absoluter Abriss. Ich hatte mal das Glück, den live zu sehen mit Manni Neumeier von Guru Guru. Und ich würde sagen, es war vielleicht die krasseste Live-Show, die ich je das Vergnügen hatte, mitzuerleben. Weil es auch Musik ist, darauf könnten wir vielleicht kommen. Das ist Musik, wo man sich fragen muss, wird die angemessen wiedergegeben durch eine Aufnahme? Oder ist das etwas, was man sich vielleicht einmal im Jahr anhört und sonst eigentlich live erleben muss? So. Ja, aber damit gebe ich jetzt vielleicht mal an dich ab.
Alles klar. Ja, vielen Dank für diese ausführliche Einführung. Das war echt gut. Also ich habe die gebraucht auf jeden Fall. Vielleicht ja auch du, liebe Zuhörerin. Also ich hatte auf jeden Fall auch diese Bilder von Japan als so einem Nest extremer Kunst und Musik irgendwie und kannte dann auch so Bands wie so Melt Banana oder so Sachen. Die ja auch immer so eine verstörende Wirkung irgendwie haben. Und Merzbow kannte ich auch, wenn auch von dir. Aber auch so Psychedelic-Bands, da gab es jetzt ja auch welche, die eher bekömmlicher waren und jetzt von diese Kikagaku Moyo, waren jetzt oder sind ja auch total erfolgreich jetzt weltweit und spielen auch immer in Europa. Und ja, das kannte ich jetzt nicht. Und ja, wo fange ich jetzt an? Meine Eindrücke sind, ich war erstmal so ein bisschen so, okay, da muss ich mich jetzt drauf einlassen, weil Neues war immer so für mich. Ich meine, da gibt es natürlich nochmal verschiedene Sorten und das war dann auch so eine Erkenntnis für mich. Irgendwie, es gibt so diesen harsh noise, so extremes Zeug, das so viel auf so Effektrückkopplung, Synthesizer und Feedback-Lärm, was du gerne jetzt irgendwie vor Corona in deutschen AZs irgendwie gesehen hast, dann oft noch eine Person, die viel rumschreit dazu, irgendwie, was so sehr zeitgenössische Musik war, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie auf eine Art der Klangerzeugung zumindest, während das jetzt dann sich doch für mich so, es ist irgendwie auch so eine altmodische Musik, finde ich, Mainliner.
Ja,
Und das hast
schon.
du ja auch
Also
schon gesagt.
man muss vielleicht dazu sagen, die Band gibt es ungefähr in der, also es gibt die seit Anfang der 90er, aber am Anfang war da noch die führende Kraft war da so der Bassist von der Band High Rise, die sich so spezialisiert haben, auch auf so eben so eine Art von Weiterverarbeitung von Garage Rock als Krachmusik, irgendwie könnte man das zusammenfassen. Und es war so ein bisschen so eine kleine Supergroup. Aber also die letzten zwei Alben sind so eben unter der Schirmherrschaft von Kawabata Makoto irgendwie entstanden und haben auch andere Leute an der Rhythmussektion. Aber ja, es ist allein deswegen schon altmodische Musik, weil es ist ein Projekt, das quasi in die 90er zurückreicht. Und da aber sogar noch tiefer quasi so auf Obsessionen zurückgreift von Leuten, die mit 70er Rock aufgewachsen sind und quasi den bis heute weiterentwickeln, worauf man vielleicht gleich nochmal zurückkommen kann, aber du warst noch nicht fertig.
Ja, genau. Ja, die Gitarre ist da ja auch total exponiert und im Mittelpunkt. Also es ist ja schon so ein Gitarrenalb. Es ist Gitarrenmusik irgendwie, die natürlich auch Schlagzeug und Bass braucht, aber jetzt gerade das Album, den Rest kenne ich ja gar nicht, ist, also da ist die Gitarre ja so das absolut Wichtigste. Auch wenn
Ja.
gleich Rhythmik wichtig ist so und auch eine wichtige Rolle spielt. Und zu dieser Verwurzelung, ja, das auf jeden Fall, also ich fand es beeindruckend bei dem Album, was für ein echt schrottig, trashiger Sound das so ist. Also wie Schlagzeug und Gitarre und Bass klingen, das erinnert schon, also es ist schon wirklich Lo-Fi einfach, wirklich ehrlich. Also das ist schon wirklich einfach nicht super hochwertig aufgenommen und es erinnert wirklich auch an so wirklich alte Musik, teilweise halt schon so diese. Also es gibt natürlich bei sowas wie Jimi Hendrix oder so diese Momente, wo die Soli so richtig ausufern irgendwie und
Ja,
sich
ja.
das so wirklich überschlägt. Es gibt aber auch noch so obskureres. Ich musste an sowas denken, auch wie eine Band, die ich halt für so Abenteuer sehr schätze, ist die Electric Prunes. Die haben so ein tolles Album, an das ich denken musste. Das heißt Messe in B-Dur oder so. Und ist so eine liturgische Messenform als Garage Rock Messe quasi so, die halt auch, wie das Album auch Chöre hat, so choralen Gesang, der dann unterbrochen wird von so einer Gitarre, die einfach kaputt klingt. Also dass der Fass, das ist so ein Urfass, der viel zu weit aufgerissen ist und es bricht einfach der Ton die ganze Zeit, irgendwie es knarzt nur so vor sich hin. Und das ist so ein Sound, an den ich hier auch denken musste.
Ja, das stimmt absolut. Also die haben so einen richtig authentisch trashigen Sound, was aber lustig ist, weil die letzten zwei Alben im Vergleich zu dem, was die früher so geliefert haben, eigentlich so Hi-Fi sind, muss man sagen. Also das ganz frühe Zeug von denen, das kann man sich kaum anhören. Also für mich beginnt die Band eigentlich mit dem Album Mellow Out. Also falls sich das jemand anhören will, das ist so Mainliners Opus Magnum, würde ich mal behaupten. Aber auch das klingt schon richtig, ja, fast schon so mono. Also du hast diese krasse Vielschichtigkeit von diesem Gitarrennoise, unter dem sich dieses ja auch sehr kompetent gespielte Rhythmus, die Rhythmussektion immer wieder so hervorschält. Aber es wird gerade mit dem Reiz gearbeitet, dass nicht immer alle Klangerzeuger sozusagen auch tatsächlich auf die Aufnahme durchdringen, weil die Verzerrung der Instrumente sich quasi gegenseitig auswischt und das streben die aber durchaus an. Und was das genau das befördert auch diesen gewissen, dieses Gefühl von, was du gesagt hast mit Jimi Hendrix, das stimmt genau. Also Mainliner könnte man bezeichnen eigentlich als eine Band, die versucht, das, was vielleicht geil war an diesem Voodoo Child Slide Return Song von Jimi Hendrix, quasi auf 100 zu drehen und total zu maximieren und zu einem Projekt auszubauen. Also, oder, aber nee, aber eigentlich mehr als das. Es ist der Versuch, Rock, der quasi in den 60ern und Anfang der 70er noch wirklich was quasi Exzessives hatte und wo ja, also wo quasi diese Eskalation der Technik, dass die Verstärker immer größer wurden und die Hallen immer größer und die Solos immer länger und so. Also das war ja schon so ein, was heute ja auch sehr kritisch beäugt wird irgendwie in der Musik, die sozusagen für cool gilt, ist ja dieser Exzess von frühem 70er-Rock, obwohl sich immer wieder darauf bezogen wird, immer noch sehr suspekt. Und hier sind Leute, die irgendwie das nehmen und eben in diesem japanischen Genre-Inkubator so eine Art Parallelwelt schaffen, wo diese Musik nicht irgendwie langsam in Richtung Mainstream sozusagen abgedriftet ist und gezügelt wurde und eingedämmt wurde, sondern sie schaffen quasi in ihrer Band eine Parallelwelt, wo die extremsten Aspekte dieser Musik zur vollen Entfaltung kommen irgendwie. Und das finde ich richtig befriedigend. Also gerade in Anbetracht von heutiger Psychedelic-Musik, die eben wie die Band, ich kann mir nie merken, wie man die ausspricht,
Chika Gakumoyo.
Ja, genau. Das wäre ja zum Beispiel ein Paradebeispiel für eine sehr, sehr eine Psychedelic-Band, die Psychedelic als sehr gezügeltes und bekömmliches Soundprojekt irgendwie betreibt.
Ja, was so Tame Impala so in Extremform verkörpern.
Ja, genau. Also ich meine, Psychedelic ist ich habe ja neulich mal gesagt, dass Krautrock so in jede Pore von heutiger Indie-Musik eingesickert ist in gewisser Weise und eher so aufs rhythmisch und das so Bass und Schlagzeug machen ist, da ist oft ja Krautrock irgendwie nicht mehr draus wegzudenken. Aber natürlich gilt das Gleiche eigentlich für so einen gewissen Psychedelic-Impuls. Und Psychedelic wird heutzutage oft mit so was Fließendem und angenehm, Entspannendem oder so verbunden. Also wie heißt diese Band, die so auch sich komplett über Gitarrensoli definiert, aber die so super loungig immer daherkommen. Verdammt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ja, es wird so ein Psychedelic wird als was Gemütliches irgendwie verstanden und Mainliner halten sozusagen den Spirit wach, wo Psychedelic noch auf Überwältigung ging und die Sinne überfordern wollte, um tatsächlich psychedelische Effekte zu erzielen in gewisser Weise.
Ja, du meinst jetzt aber nicht sowas wie Alalas oder so.
Nein.
Würde mich jetzt interessieren.
Kuhn. Ich glaube, wir sind an dem Punkt,
wo du was. Kuang Bin.
Ja, genau. Ja.
Ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst.
Das ist eine Band, die finde ich richtig schrecklich, muss ich ehrlich sagen. Weil die ist, das ist, ich meine, wir kommen ja wieder darauf zurück, so Streaming, was ist streambar und was ist, wie verhalten sich Musikprojekte zur Streaming-Welt? Und wenn du irgendwie sowas hast wie Mainliner, okay, das ist irgendwie ein völliger Fremdkörper, allein deswegen finde ich das irgendwie ein wertvolles Kulturgut, weil man hier nochmal lernen kann, wie mache ich Musik, die quasi auf Spotify überhaupt keinen Sinn machen würde. Und sowas wie Quang Bing fand ich immer geradezu schockierend in der Form, wie die richtig anbiedernd so vordergründig schöne Musik machen, aber wo irgendwie der Algorithmus im Hintergrund fast schon mitläuft, so in gewisser Weise.
Man
Ja.
schon hört, ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Wolltest du gerade noch was sagen?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob es so viel Sinn macht, diese zwei Bands jetzt so gegenüberzustellen. Aber ja, ich meine, es sind beides Bands, die psychedelischen hallende Vocals haben. Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Also es ist keine Mainliner, es ist keine Instrumentalmusik, sondern das ist eigentlich das Schönste daran fast, ist, dass diese repetitiven Riffs immer auch begleitet werden von repetitiven, hallenden Gesang, der auch für japanische psychedelische Musik sehr kennzeichnend ist und zurückreicht zu der kultigen Band Le Ralice Dénudé, zu der es interessante, legendäre Geschichten gibt und die nie ein richtiges Album aufgenommen hat und somit vielleicht so ein Urbeispiel für die nicht integrierbare Underground-Band aus Japan irgendwie bildet. Aber die haben auch schon so extrem lange Songs mit noisigen Gitarrenfeedback gehabt, aber dazu immer so eine ja fast schon feminin schwebende, betont ja leichte hypnotische Gesangsspuren, die das Ganze noch auf so eine ganz andere Ebene, so eine erhabene Ebene führen, die nochmal quer steht zu diesem absolut konfrontativ, Ohren bluten lassenden Soundprofil irgendwie. Ja.
Ja, das ist wirklich ein schönes Urbeispiel für Nicht-Streambarkeit. Diese Chor, ja, ich musste an so chorähnliche Musik denken, ist halt so super verhallt und irgendwie so gegenläufig zu dieser Rhythmik vom Gerüst darunter. Das fand ich auch spannend irgendwie und auch echt cool. Also das hat das schon sehr aufgewertet. Ich sage ein paar Sätze zur Musik kurz, bevor ich dann eine These aufstelle, die
Oh,
aber
okay.
eigentlich deinem entspricht, was du gesagt hast. Also es ist schon so, dass es oft, also jeder Song hat so einen Riff, vielleicht auch zwei, und die sind relativ kurz und jetzt nicht irgendwie virtuos oder so, aber auch nicht straight vier Viertel oder so, sondern schon immer so ein bisschen vertrackt und werden extrem oft wiederholt. Also da ist bei War das der zweite Song oder so? Oder der dritte, der eröffnet mit so einem Riff, das dann wiederholt wird für so 9 Minuten oder
Ja,
so?
das ist der dritte Silver Gag.
Ach, der dritte ist das, okay.
Ja.
So 9 Minuten und darüber der Gesang verändert sich so ein bisschen und ein bisschen was passiert, aber so das Grundriff bleibt gleich und das führt so dazu, vor allem mit dieser leichten Vertracktheit, die halt nicht anstrengend ist, aber immer präsent, dass es man so die Orientierung verliert. Und man verliert sich da drin. Das klingt jetzt auch so ein bisschen romantisierend, aber es ist wirklich so, dass man sich einfach nicht mehr orientieren kann in dem Lied irgendwie, nicht mehr weiß, wo man so wirklich ist. Und dann die Wechsel passieren halt ganz unterschwellig, finde ich. Dass es dann unterschwellig hingeht zu einem Solo irgendwie und sich das erste Instrument so ein bisschen was anderes spielt. Und dann hatte ich oft beim Durchhören von dem Album auf einmal den Moment so, hä, wann ist das jetzt passiert? Irgendwie so, jetzt bin ich auf einmal ganz woanders und jetzt ist auf einmal so voll die Solo-Orgie irgendwie, wobei es jetzt kein technisches Solo im Sinne von, jetzt wird hier gezeigt, wie schnell er irgendwie spielen kann, aber halt eher so eine Sound-Orgie. Und man verliert halt so die Orientierung, man fühlt sich dem so ein bisschen ausgesetzt. Das war so meine Empfindung. Und das ist auf jeden Fall auch so die Macht, finde ich, von dieser Musik. Und das klingt jetzt auch negativer, als es gemeint ist. Aber Das macht auch, dass man das nicht irgendwie, das ist halt auch so ein Effekt, den man auch nicht da irgendwie ausschneiden kann. Aus einem Beispiel irgendwie und so, hör dir mal die Minute an oder so, dann merkst du das, weil das halt schon so über die Länge funktioniert. Also die Form
Ja.
des Ganzen bestimmt halt den Effekt. Und meine These, um die so super hochgestochen auszudrücken, ist, dass das so ein bisschen so eine Auslöschung von jedem Subjekt ist in dieser Musik. Weil das halt eigentlich so eine Naturerfahrung ist, die man als Naturding irgendwie macht. Ja, und ich habe auch beim Lesen über den Typen, diesen Karabater, so ein Zitat gelesen, wo er auch meinte, dass das halt für ihn auch keine, nichts mit Ausdruck zu tun hat. Und wir haben jetzt ja diese Folge relativ wenig gemeinsam nennen, aber es ist auf jeden Fall ein krasser Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Flying Lotus eben, weil das ist jetzt kein Werk so in dem Sinne, dass er für einen bestimmten Zweck geschrieben hat. Oder es wäre auch Quatsch, hier von einem Komponisten zu sprechen, irgendwie, weil das eher. Ja, es wird halt irgendwie so Sound geschaffen, dem man dann als Hörende der ausgesetzt ist. Und das hat bestimmt dann also auch zur Folge, dass das für dich jetzt zum Beispiel so eine krasse Erfahrung ist, irgendwie und sowas Besonderes, weil das halt sowas krass Körperliches auch ist. Ich meine,
Ja.
die Musik nimmt man immer über den Körper wahr, das aber das ist schon besonders. Das ist halt nicht. Es sind da keine Songs irgendwie, das sind halt so. Das ist auch, also fällt jetzt auch kein gutes Wort dafür ein, aber so das Gute, also das Spannende daran und den Zweck, den es erfüllt, das sind so Erfahrungen irgendwie, so ziemlich körperliche.
Ja, stimmt, genau. Es wird quasi dieses. Das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, wo man sich fragen muss, warum machen die das? Aber die vermeiden, es ist eigentlich sehr, sehr simple, diese Riffs, die sie da immer so spielen, sind sehr, sehr simpel eigentlich, aber halt eben immer ein bisschen neben dem geraden Takt. Und da muss man sich fragen, warum machen die das? Und es ist schon so, dass quasi dadurch erstmal so ein Druck aufgebaut wird, weil man quasi ständig diese leichte Verfehlung des befriedigenden geraden Takts irgendwie hat. Und dadurch baut sich eine immer größere Spannung in einem auf, wenn man das sehr lange hört. Und ja, durch diese extreme, ja, also durch die Lautstärke und die Verzerrung und sowas werden einfach so die sowas wie so archetypische Strukturen aus Rock herausgefiltert oder sowas. Also es ist irgendwann sind es nur noch so Soundstrukturen, die quasi in so wellenartigen Verhältnissen zueinander stehen und immer weiter aneinander branden und sowas. Und deswegen ist diese krasse polare Unterscheidung zwischen diesen Riffparts und dann diesen sich dann langsam hervorschälenden ozeanischen Solopassagen. Das sind dann wie so zwei Urgewalten oder Elemente, die sich da so gegenüberstehen in diesen Liedern. Und das ist schon, wenn man das irgendwie schafft, mal zu integrieren. Also ich habe aus einem sehr guten Metal-Podcast, den ich mal pluggen sollte hier bei Gelegenheit, die haben die Unterscheidung zwischen Musik, so eine Art von, also für Metal unternehmen die Unterscheidung zwischen so sakraler Musik und Musik für den Alltag oder für die Massen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie das genau genannt haben. Aber die meinen quasi, dass es im Metal Alben gibt, die kann man sich vielleicht dreimal im Jahr anhören, weil man quasi diese Intensität und diese geballte Düsternis irgendwie nicht einfach so integrieren kann beim Joggen oder was auch immer. Und das wäre für mich so ein Paradebeispiel für ein, also es reicht sich, dieses Album einmal im Jahr anzuhören, aber richtig. Und wenn man Glück hat, hat es dann was mit einem gemacht, was irgendwie reicht bis nächstes Jahr oder so. Und vielleicht als abschließende Note nochmal zu dem, was du über den Körper gesagt hast. Das finde ich nämlich auch. Gitarrenmusik wird viel zu selten in Relation zum Körper gedacht. Aber das ist irgendwie eigentlich ein interessanter Aspekt, weil die Gitarre ist ja nicht von ungefähr irgendwie so das wichtigste Instrument im Rock, weil es irgendwie halt die körperliche Präsenz des Rockstars irgendwie auch dem entspricht, diesem Instrument. Also das ist irgendwie zwei Seiten einer Medaille. Und das ist schon interessant, wenn man sich den anguckt beim Spielen, den guten alten Cavabata, dann ist es schon faszinierend. Also so ein kleiner Mensch, der irgendwie mit einer Gitarre und drei Pedalen, also zwei Delays, also und einem Wah-Wah und wahrscheinlich auch einem Verzerrer, aber vielleicht wird direkt über den Verstärker verzerrt, weiß ich gar nicht mehr. Der hat diesen Stil perfektioniert, indem er so rockige Phrasen völlig aus dem Kontext reißt und in so atonale und rein Klang fokussierte abstrakte Muster eben überführt. Und wenn man den sieht dabei, dann ist es fast surreal, dass quasi diese Gestalt diese Töne irgendwie hervorbringt. Und das ist einfach, es ist auf jeden Fall eben körperliche und sehr analoge, wie du gesagt hast, Musik, die sich so ihren Platz schafft und irgendwie nicht wirklich gut konsumierbar ist, sondern einfach ihre Präsenz sehr mächtig so ankündigt. Und ich finde das in jedem Fall einen guten Korrektiv zu der heutigen Musiklandschaft, vielleicht im Allgemeinen, wenn ich mal hochgestochen sein will.
Ja, you've got a point, würde ich sagen. Also das ist jenseits aller Tauglichkeit für irgendwie Alltag oder so. Aber daran müssen wir Musik ja auch nicht messen. Auf jeden Fall super berechtigt irgendwie und schon. Also ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es gehört habe und das jetzt kenne irgendwie.
Nächstes Jahr dann wieder.
Und dann in 10 Jahren
das nächste Album. Wieder
zum nächsten Album.
Ja.
10 Years After. Um noch ein Dead Band Joke. Quasi. Ja. Wenn ihr Bock habt, liebe Zuhörende, auf eine geile Klangerfahrung. Irgendwie auf viel Lärm und
blutende
Desorientierung Ohren. Irgendwie. Muss es so ein bisschen dran denken, so ein bisschen eigentlich vom Effekt her wie Minimal Music. Dass man so die Orientierung einfach verliert. Das finde ich geil daran. Ja, dann hört euch das Album an. So viel dazu. Hallo! Und willkommen zurück zu Klaviatur der Kritik. Wir haben jetzt ausführlich über zwei spannende Alben gesprochen. Jaske und Durmis. Und jetzt geht es nochmal um zwei Veröffentlichungen. Das erste ist Child's Play von Dogdate. Das zweite ist 1300 AD von X. Und ich glaube, wir machen die jetzt in einem Rutsch. Das ist auch so ein bisschen so ein Novum, weil Dogdate für uns jetzt. Dogdate hat. Ja, ich habe vorab schon für mich so aufgeschrieben, dass es fast so komisch ist, darüber zu sprechen, weil das eigentlich überhaupt keinen diskursiven Wert hat. Und irgendwie auch viel so reflexive so Betrachtung meines Geschmacks ist, vielleicht auch für Patrick. Aber es ist vor allem ein saugeiles Album. Irgendwie sage ich jetzt schon mal vorab. Für das, was es ist.
Ja, das kann man sich eigentlich auch schon fragen, warum es eigentlich so schwer ist. Das ist mir nämlich schon öfter aufgefallen bei der Auswahl der Alben. Warum ist es eigentlich so schwer, über Sachen zu reden, die gut sind, aber einfach als Beispiele für eine Gattung oder die kleine Entwicklung innerhalb eines bestimmten Genres machen oder einfach sich gut platzieren in was, aber jetzt nicht hervorstechen durch irgendwelche krassen Innovationen oder ästhetische Himmelssprünge so, sondern einfach gut sind. Das ist manchmal gar nicht so leicht, darüber zu sprechen. Das ist aber warum?
Ja.
eigentlich Quatsch, eigentlich verdienen es ja diese Sachen auch rezensiert und genauer betrachtet zu werden. Vielleicht kriegen wir es ja hin.
Ja, du hast recht, das ist schon spannend. Ich meine, man kann das auch bei uns beobachten jetzt. Ich habe ja den Einblick in unsere Stats und weiß, welche Folgen jetzt wie viele Leute ziehen und so zum Beispiel. Und natürlich macht Diskurs halt Musikkritik oft spannend und das verstehe ich auch irgendwie, finde ich auch jetzt für mich persönlich nachvollziehbar. Und in dem Moment, wo Musik zu einem Handwerk wird, ist das vielleicht irgendwie so ein bisschen desillusionierend. Aber das muss es natürlich nicht sein. Ich weiß das für mich, weil ich ja irgendwie auch selbst Musik mache und oft dann so besonders beeindruckt bin. Aber ich glaube, dafür muss man auch kein Musiker oder keine Musikerin sein. Ich sehe das Phänomen aber auf jeden Fall auch und habe jetzt auch lange überlegt vor dieser Folge, ob wir jetzt nicht wieder irgendwas Schmissiges machen sollen. Für das neue KIZ-Album oder so. Aber es war tatsächlich so, dass mir dieses Album über den Weg gelaufen ist. Child's Play von Dogdate und mich total weggeblasen hat irgendwie. Und das war voll die schöne Erfahrung für mich. Und ich kann es zumindest so ein bisschen in das Verhältnis zu Mainliner setzen, weil es irgendwie sich auch so das Stilmittel so des Riffs bedient, so als Hauptding. Aber in so eine ganz andere Richtung geht. Und so den Song als Form in den Mittelpunkt stellt irgendwie, was ja auch so ein urpoppiger Move ist, finde ich irgendwie. Und ich bin ja jemand, der durchaus offen ist für alles, was wir jetzt eben hatten bei Mainliner, aber ich liebe wenig so sehr wie einen guten Song. Und
aber hast du gerade gesagt, dass du das Riff als Mittelpunkt vom Song für Pop kennzeichnen siehst?
Nee. Aber das. Also hier hat man beides. Also man hat so eine Freude an Riffs, aber immer in Popform gefasst. Ah, irgendwie. Riffs müssen nicht das sein. Und das ist auch eine interessante Kombination hier irgendwie. Das Album ist gar nicht plakativ, aber irgendwie auf eine gewisse Art kann man da so ein paar Phänomene und Widersprüche ausmachen. Irgendwie, was auch irgendwie interessant ist, gerade wenn man sich dafür interessiert, wie es jetzt heute so um so Punk und Rock und Garage Rock Musik steht irgendwie. Ich gebe jetzt vielleicht einfach so einen kleinen Einblick so aus meiner Perspektive und vielleicht sogar Biografie irgendwie. Das ist so ein Album, das mir jetzt begegnet ist über den YouTube-Kanal von Jimmy ehemals und heute Anti, was ja für mich und sicher viele andere Leute eine Offenbarung war. Und einer der besten Orte im Internet, so für Rockmusik auf jeden Fall. Wo halt so diese ganze Eggpunk-Geschichte irgendwie so deren ihr Mekka ist, das, wo so die ganzen Kronetz-Sachen so zuerst waren, Liquids und so. Und Dogdate war da auch schon früher und jetzt ist der Kanal eigentlich inaktiv und haut nur noch so alle 3-4 Monate mal ein Album raus, wo man sich dann eigentlich schon sicher sein kann, dass es halt Gold wert ist irgendwie. Und so war das jetzt auch. Das vereint so ein bisschen so ein paar Strömungen von Punk und Garage Rock, weil das zum einen so dieser Rock ist, den Ty Siegel vor allem so groß gemacht hat vor 10 oder mehr Jahren jetzt. Ich weiß gar nicht, der so Garage Rock, der irgendwie 60s ist, sich aber dann immer mehr auch an so 70s Heavy Rock orientiert hat mit so Fassgitarren, die mal schnell, aber oft auch so mit Tempo waren, heavy, gerne mal dann irgendwie auch so in Terzen harmonisierte Riffs, irgendwie ziemlich pompös irgendwie und mit Gesang, der zwar so übersteuert und viel Hall und Delay, aber sehr melodisch ist. Und das wird hier gekreuzt mit halt dieser zeitgenössischeren YouTube-Punk-Ästhetik, irgendwie wirklich Eggpunk ist es nicht, aber man hat schon so ein Tempo oft, das echt an Liquids oder sowas erinnert, also einfach sauschneller Schrammelpunk irgendwie und du hast ja eben im Vorgespräch schon gesagt, auch so eine Hardcore-Kante teilweise fast und was hier tatsächlich auch noch dazu kommt, ist eine irgendwie Harmonik, die durchaus irgendwie so spielerisch ist an manchen Stellen und so an so 90s Alternative fast Emo sogar erinnert, das vor allem auf diesem Instrumental-Track After All, hört man das total raus, das ist super melancholisch und fällt so ein bisschen raus. Aber da hat man immer wieder so Momente. Und jetzt Punk ist natürlich jetzt gerade so eine Sache, irgendwie, wie geht das weiter? Viele Leute sagen ja schon lange, das war's. Aber es gibt natürlich jetzt viel so Punk auf gerade auf YouTube und so und Bandcamp, der jetzt halt wieder irgendwie ziemlich nice ist und viel Spaß macht. Und dieser Release holt halt nochmal so ein paar Sachen rau mit rein ins Boot, die eigentlich schon so abgeschrieben waren für mich. Aber ich glaube, für viele halt dieser Ty Siegel Sound ist jetzt für mich spätestens irgendwie mit dem ganzen Eclair und Burger Records auch letztes Jahr so ein bisschen gestorben. Das war so ein Garage Rock Sound, der so zwischen Heaviness und Poppigkeit so geschwankt ist, der dann tausendmal nachgemacht wurde und jetzt einfach langweilig war. Und das Geile bei diesem Album ist, dass davon einfach so das Beste aufgegriffen wird und auf diese coole Post-Punk-Art, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, verflacht wird. Also es ist halt nie wirklich heavy im Sound. Es ist halt immer so verspielt und wie bei Pompoko oder so bietet sich halt auch hier dieser Vergleich vom Spiel an, weil man Riffs hat und die werden dann einfach so durchgespielt irgendwie und erweitert. Und man merkt halt, dass es einfach so die Freude ist am, am Songs schreiben irgendwie und aufnehmen. Und einen Punkt noch dazu, weil du hast das eben schon angesprochen mit der Gitarre als so Symbol für so Rock und dann irgendwie zum einen natürlich so für so eine körperliche Erfahrung und so und zum anderen ist es ja auch irgendwie zu Recht irgendwie auch so negativ behaftet, so als so Phallus-Symbol und so irgendwie. Und so eine Rückständigkeit, die es ja auf jeden Fall gibt. Und das Schöne an Eggpunk ist ja, dass damit so ein bisschen gebrochen wird durch diese ganze cartoonhafte so Abstraktion, die sich einfach nicht mehr so ernst nimmt als so Macho-Rockismus, sondern so. Und das hat man hier, würde ich fast sagen, auch. Und dass es halt auch keine Band ist, sondern eigentlich nur ein Typ. Vielleicht ist das so ein bisschen so ein Trend, der damit was zu tun hat, habe ich mich gefragt. Okay, das war jetzt eine ganze Menge. Vielleicht kannst du ja sagen, was du so
Ja,
denkst zum Album.
also ich teile deine Einschätzung, dass das irgendwie echt eine kleine Perle ist, so aus diesem ja manchmal ein bisschen sich zur Einheit bewegenden Wust von YouTube-Punk, sticht das echt krass heraus. Und da hat mich auch gleich interessiert, warum ich das so wahrnehme. Und da bin ich auch zum Riff gekommen als der Erklärung dafür. Weil, genau, also ich glaube, es gibt so zwei Tendenzen, die man, glaube ich, beobachten kann, wie Musik generell, also Gitarrenmusik gemacht wird. Also Gitarrenmusik im Sinne von ja, also wo die Gitarre als führendes Rhythmusinstrument irgendwie aktiv ist. Und das ist einmal, es ist Bands, die das Ganze von so einer Gesamtästhetik her aufziehen. Und einmal Bands, die, vielleicht gibt es sogar drei Arten. Es gibt dann Bands, die, also quasi ein Album, wo ein Album quasi Variation von einer mehr eine Soundidee ist und sich die Songs vielleicht nur in Facetten, kleinen Verschiebungen unterscheiden. Dann gibt es Bands, wo jeder Song irgendwie wie ein geschliffener Diamant irgendwie ist und sich von jedem anderen unterscheidet. Und dann gibt es Bands, die aber sich krass über Riffs eben irgendwie definieren und wo jedes, also wo innerhalb des Songs die Dynamik von Riffs eine sehr große Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, was Dog Day tatsächlich vom Hardcore-Punk, ich weiß jetzt überhaupt nichts über diesen Musiker, aber ich bin ja wieder typisch für meine Perspektive auf Musik. Eher der Hardcore-Punk-Mensch gewesen als der Garage-Punk-Man. Ja, genau, also eher von der Hardcore-Seite bin ich da reingekommen. Und natürlich habe ich diese Garage-Bands, die du gerade genannt hast, und diesen Sound auch verfolgt und fand auch vieles gut. Aber ich fand es richtig irgendwie erfreulich zu sehen, dass hier jemand eben dieses Gespür für sehr präzise, gespielte, sehr schnelle, teilweise auch ein bisschen bewusst ein bisschen halsbrecherisch ins Komplizierte kippende, diese Methode von Riffschreiben halt irgendwie anwendet. Aber das halt eben verortet in einem Genre, in dem man eher es gewohnt ist, dass Dinge ein bisschen wischiwaschi klingen und eher so, also absichtlich ein bisschen, ja, eher auf einen bestimmten, ja, tanzbare Stimmung irgendwie gehen, als auf musikalische, ja, Präzision oder so. Und das ist was hier ziemlich cool zusammenkommt. Und ich habe tatsächlich auch ein Zitat eines Riffs von den Bad Brains entdeckt im zweiten Song, Cry Baby, das, glaube ich, kein Zufall ist. Da gibt es dieses Dün-Dün-Dün-Dün-Dün-Dün-Dün-Dün-Dün-Dün-Dün-Dün-Dün-Dün-Dün, was ganz genau aus Attitude von den Bad Brains übernommen ist. Ja, ich glaube nicht, dass es... Ja?
Das ist nicht das einzige Zitat.
Ah, ja.
Nämlich im ersten Song ist ja das Main... das Thema von You Only Live Twice von Nancy Sinatra und der Soundtrack zum gleichnamigen James Bond Film von nicht 67 oder so, vielleicht ein bisschen später. Ich bin ja James Bond Experte. Das ist meiner Meinung nach der beste Film und der beste Soundtrack. Und ist genau so in
Stimmt,
die
ja,
gesteuerten Fassgitarren mit Harmonien am Ende vom ersten Song. Und das war echt so ein Moment, wo mir das Herz aufgegangen ist, weil ja, ich bin so froh, dass ich sowas halt nicht mehr so ernst nimmt und sowas einfach passieren kann. Irgendwie, das war einfach super, super schön, das zu hören.
Stimmt, das ist so ein Moment, der klingt so ein bisschen nach so einem Hair-Metal-Moment oder sowas.
Ja, das super, ist super episch mit so
Hünden
oder so aufgenommen.
Genau, aber es ist halt irgendwie eingefügt, so als so ein komisches Zitat in eigentlich diesen halsbrecherischen Song, der ständig so zwischen super schnellen Passagen und so komischen Breakdowns hin und her wechselt. Genau, und also das Album ist super gut strukturiert. Du hast nie das Gefühl, es gibt keine Filler-Riffs oder keine Filler-Songs, schon gar nicht, sondern alles ist wirklich, also auch rhythmisch sind die Riffs und Songteile richtig klar voneinander abgetrennt und jeder Song maximiert sozusagen den Ausrastfaktor ganz präzise und löst quasi mitreißende, also steuert ganz genau sozusagen die Hörerfahrung mit eben sehr präzisen musikalischen Mitteln. Und das ist heutzutage auch schon einfach was man positiv hervorheben muss. Auf jeden Fall, ja. Was ich aber noch sagen würde, ist, dass ich nicht unbedingt diesen Miniatureffekt von Eggpunk darin gehört habe, den du meintest. Für mich ist das schon eine sehr präsente, sehr, sehr, ja, eher in die Breite gehende Musik. Also dieses bisschen blechern, papierhafte, was Eggpunk oft ausmacht, habe ich hier nicht so richtig entdeckt, aber auch nicht vermisst eigentlich. Also ja, ich verstehe vielleicht diese Art von, gerade in der Rhythmik, dass diese, die Drums fast schon wie, ja, mit so einer Leichtigkeit hin und her wechseln zwischen verschiedenen Rhythmen und das so fast schon an Drum Machine erinnert oder sowas. Da gibt es schon einen gewissen spielerischen Umgang mit so diesen Song-Elementen, aber für mich ist es trotzdem immer noch ein ziemliches Brett so im klassischen Sinne. Ja? Also es dekonstruiert das alles nicht so sehr ins in leichte spielerische Aspekte, wie es bei dir vielleicht angekommen ist. Ja,
ja, ich weiß auch gar nicht so ganz, woran ich es jetzt festmachen würde. Irgendwo war es auch so ein Gefühl, weil du hast recht, es sind halt so, die Gitarren sind super fuzzy, so, es ist, brät halt total die ganze Zeit. Aber es hat halt immer irgendwie so ein Augenzwinkern.
Vielleicht liegt es am
Ich habe mir
Cover.
aufgeschrieben, es ist immer so ein bisschen, ja, das kam auf jeden Fall auch, so ein Kinderbild, ne, so ganz bunt. Es ist halt irgendwie so ein Diminutiv zu The Heavy Rock irgendwie. Es lässt sich halt nie so ganz gehen. Vielleicht ist es auch dass es halt so sich immer beschränkt auf diese poppige Songform. Da sind jetzt nie so wirklich ausufernde Soli oder so.
Das stimmt, ja.
Das wird jetzt auch nie so richtig böse oder so.
Das stimmt. Meintest du nicht auch, dass es ein bisschen was von dieser Emo-Technik Übertreibung hat, so aus den 90ern? Oder habe ich mir das eingebildet?
Also es gibt so ein paar Momente, wo es halt sich, also wo es irgendwie so spannendere irgendwie Harmonien werden und nicht mehr nur so
Hm.
Moll-Dur-Akkorde. Und ich habe es eben schon gesagt, ich habe vergessen, wie der Song heißt, aber dieser instrumentale Song ist da so ein gutes Beispiel für, der heißt After All. Ich finde es aber auch voll schön bei dem Ende von Toad. Da kommt das auch nochmal so schön zusammen, weil das halt, es ist halt so voll die Celebration irgendwie von so dem Konzept-Riff an sich irgendwie, weil da so zwei Gitarren so ein ziemlich kompliziertes Riff spielen, das fast so ein bisschen Marfrock-mäßig ist. Aber dann wird das halt so durch so ein ganz langsames Schlagzeug und so Mollakkorde, die da so sanft runterkommen, zu irgendwie so einem, ja, irgendwie, also so voll der schöne, weite Moment. Ohne das irgendwie so super fett zu machen oder so. Irgendwie so ein Outro, in dem halt so dicke Rockriffs zusammenkommen mit so ganz einfachen, netten Harmonien irgendwie. Und so Momente hat man da so ab und zu und das finde ich irgendwie ziemlich nice.
Ja, ich dachte irgendwie noch, dass am ehesten, was ich in der Richtung noch kannte, so eine Art von Überblendung von so einer emo-mäßigen Intensität mit so einer Garage-Ästhetik und viel, war doch was, was Jay Reed Heart gemacht hat.
Ja, stimmt.
Hörst du das da auch drin oder ist das ein anderes Kapitel?
Nee, das passt eigentlich voll gut, der Verweis. Auch der Gesang ist voll Jay Retard.
Ja.
Also das ist ja auch echt an manchen Stellen, das ist ein Song, oh, ich weiß nicht mehr welcher, ich glaube der dritte, wo er echt auch so ein Main-Riff hat, das so richtig noisy ist auch und richtig dissonant. Und er bricht in so ein Simple Break mit so richtig doll geschrien im Gesang. Stimmt eigentlich, ist eigentlich total Jay Retard, jetzt wo du es sagst. Ich habe gar nicht dran gedacht. Aber es ist
Ja,
auf
und
jeden Fall ein guter Verweis.
ja, also ich habe auch nie so richtig wahrgenommen, ob der irgendwie Nachfolger hatte, der früh verstorbene Jay. Nicht, dass ich da aktiv danach gesucht hätte, aber ich fand es immer cool und finde es eigentlich erfreulich, dass jemand irgendwie daran anknüpft, an diese super Hals über Kopf, halsbrecherischen Ansatz im Garage irgendwie. Das ist auch wiederum vielleicht ein guter Gegenpol zu diesem sehr ins Breite und lange und repetitive gehenden Trends, die jetzt sich gerade so an der Schnittstelle von Garage und Psychedelic eben mit OCs und King Gizzard und eben so Sachen ziemlich setzen. Es ist auch mal cool, wieder so das andere Extrem von Verknappung und auf Punkt und Präzision irgendwie vertreten zu sehen.
Ja, stimmt. Und ja, es gab immer mal wieder so Leute, die so als Nachfolger gehandelt wurden. Wie dieser Drew Owen, Sick Thoughts zum Beispiel. Würde ich jetzt nicht sagen, dass er die Erwartung erfüllt hat, auch wenn er coole Songs gemacht hat.
Ja, das klang auf jeden Fall ein bisschen zahmer und weniger weniger ambitioniert, soweit ich mich richtig erinnere.
Ja. Aber ja, zu Dog Day, das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Album.
Ja,
Und es
das.
macht einfach extrem große Freude, sich das anzuhören. Hat mir echt mich mit sehr viel Energie erfüllt, irgendwie.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Heißer Tipp.
Alright, komm, dann schwenken wir jetzt noch einmal um. Zuletzt für einen absoluten Geheimtipp, würde ich mal behaupten. Abgesehen von Bull Goes Boing auf jeden Fall das nischigste, was wir bisher hatten. Eggs aus Kalifornien, also Eggs nicht wie EX und auch nicht ECHS, sondern wie das Deo oder wie die Axt. Also AXE. Das ist ein Duo aus Kalifornien, habe ein bisschen vergessen. Woher genau? Doch aus Berkeley, der Universitätsstadt bei San Francisco. Und das sind zwei sehr junge Menschen, die das gemacht haben. Und das ist jetzt die zweite EP und die ist auf Under the Gun Records rausgekommen. Das ist so ein kleines Label, das ich allen ans Herz legen möchte für zeitgenössische Punkmusik. Und das, ich weiß nicht, das ist jetzt auch schon vor 1 oder 2 Monaten rausgekommen, glaube ich. Und irgendwie hat es mich die ganze Zeit so ein bisschen fasziniert, deshalb wollte ich es irgendwie nochmal reinbringen, weil das ist nur so eine echt super kurze EP, aber es hat mich nicht losgelassen. Ich übergebe jetzt einfach erstmal an dich.
Oh, krass, okay, jetzt hast du aber einen ziemlichen Cliffhanger hingelegt. ja, ich habe auch das mir angehört auf deine Empfehlung hin, wo du aber schon irgendwie angedeutet hast, das ist irgendwie was Vages, was sich irgendwie so ein bisschen entzieht einer klaren Zuordnung. Aber es ist, der Funke ist bei mir auch sofort übergesprungen. Aber ich habe eine Weile gebraucht, was jetzt daran irgendwie besonders ist. Ja, es macht schon Sinn, dass wir das jetzt gerade besprechen, wo es schon wieder um Eggpunk ging und so. Es geht in die Richtung, es hat diese flache, sehr lo-fiige, sehr spielzeughafte Soundästhetik so zusammengewürfelt irgendwie aus verschiedenen Elementen, so am Laptop, so hört sich das irgendwie an. Aber es ist halt alles andere als gitarrenlastig, sondern es ist so eine Art von, es sind schon klassische Punk-Songs, durchaus mit sehr mitreißenden Hooks und sowas, aber es ist nichts, es gibt jetzt, man kann nicht sagen, also es ist kein Aspekt an, es gibt keine Instrumentierung, also man kann nicht sagen, die haben jetzt die und die Instrumente und machen damit Songs, sondern in jedem Song wird ein neues Set an weirden Sounds zusammengestellt. Also es gibt, glaube ich, fast immer so einen Bass, der sehr verzerrt ist, oder
Ja.
immer, der aber so verzerrt ist, dass er eigentlich auch klingt wie ein verzerrter Synthesizer. Also könnte auch ein Synthesizer sein. Und dazu gibt es dann noch andere, so fiepende, so wie 8, so 8, 16-Bit-Sounds so von alten Computern, so klingt das ein bisschen, teilweise sogar ein bisschen Richtung Videogame-Musik. Ich glaube, das ist der dritte Song, Chainsaw Wizard, der so ein bisschen so eine Tetris-Harmonie hat. Und es ist, ja, also auch gemischt mit dem Cover, was irgendwie so Comic Figuren zeigt und eine Kettensäge und irgendwie so Filmstills und dem Titel der 1300 AD. Und es ist so eine Überblendung von trashigen Popkulturelementen zu einem Potpourri, das eigentlich keinen Sinn ergeben sollte, aber irgendwie trotzdem total stimmig ist und total viel Spaß macht. Erstmal so viel vielleicht.
Ja, das war schon sehr hilfreich, würde ich sagen. Es ist halt, ja, es ist halt irgendwie Synthpunk, irgendwie Elektropunk. Immer halt auf so komplett digitaler Basis, irgendwie manchmal halt mit einem Bass und natürlich Gesang drüber, der aber auch total verzerrt ist. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Mix aus so Oldschool Elektropunk à la Screamers mit so Dungeon Synth und Eggpunk-Ästhetik irgendwie. Aber auch so, dass man total merkt, dass es halt einfach junge Leute sind irgendwie. Das ist halt nicht von so Oldschool-Punk, sondern man hat halt auch so diese ganzen jungen Ästhetiken drin irgendwie. Und man hat da halt auch wieder Anime und sowas und irgendwie so dieses Deplatzierte vom Retrofuturismus, halt so 80s von Menschen, die die 80er nicht erlebt haben. Einfach irgendwie. Und ja, irgendwie ist es halt bei dem ganzen Trash total eingängig. Und es ist halt auch einfach totale so Post-Internet-Musik. Und ich bin halt die ganze Zeit am Überlegen, ob ich irgendwie das irgendwann ausformulieren werde können. Das schaffen wir bestimmt noch über den Podcast, dass so Musik sowas wie Hyperpop von unten ist. Weil das halt so ganz viele Dinge, die jetzt halt so als so Zukunftsmusik gehypt werden, auch beinhaltet, aber als so Schlafzimmermusik von halt so Outsider-Teens irgendwie. Es ist halt irgendwie weird, es ist total geprägt von der Ästhetik, die ohne Internet undenkbar wäre. Es ist in dem Fall auch queer, es ist total jung und es ist total digital und halt trotzdem auch so, also ich meine, dieses Düstere gehört ja auch immer dazu, das haben wir auch.
Ja, ich finde, das Konzept Hyperpop von unten klingt so cool, dass wir das einfach pushen müssen jetzt. Egal, ob wir sozusagen das Phänomen dann auch sozusagen mit Material füllen können. Wir müssen die Phrase in Umlauf bringen, einfach. Nee, aber ich finde, das passt irgendwie total gut. Genau, Hyperpop, was wir daran ja bemängelt haben, war, dass Hyperpop eine Musik ist, die so gestikuliert in Richtung von eigentlich einem Klischee von Zukunft. Also von AI über kalte Neonfassaden bis hin zu, ja, so diese fluide HD-Ästhetik, die da immer gepusht wird. Das ist ja es ist eigentlich weniger Zukunft als einfach unsere gegenwärtige Vorstellung, wie Zukunft irgendwie aussieht, genauso wie man sich in den 50ern so ausgemalt hat, dass die Welt in 50 Jahren so aussehen wird, wie das alte Griechenland, nur mit komischen Kuppeln und sowas. Ja, also das ist genau deswegen ist Hyperpop so ein suspektes Genre, aber in dem Fall, wenn sozusagen so dieser ganze im Internet kursierende Junk, der ja tatsächlich das sind so mehrere Schichten von Zukunftsentwürfen, die haben ja das eine Lied heißt so Videodrone und es geht irgendwie so um so veraltete Technik irgendwie auch und im Zusammenhang mit Körper irgendwie. Also es bezieht sich ja auch auf diesen Cronenberg-Film Videodrome, in dem Körper mit Technik verschmelzen und sowas. Und das ist alles gar nicht so banal. Also wenn man sich vorstellt, dass das Musik ist von Digital Natives, die quasi aufgewachsen sind in mehr oder weniger umschlossen von Medienverbünden und mit denen tatsächlich verschmolzen sind, dann ist es auch irgendwie ein gewisser Zukunftsentwurf, aber ein sehr realer und irgendwie sehr geerdeter, also der ja tatsächlich irgendwie schon da ist. Das ist eine Zukunft, die schon da ist. Das ist so eine Trash-Zukunft, die uns auch kaputt macht irgendwie. Aber es wird hier
Der
nicht.
sich einfach nur durch so Entfremdung ausdrückt.
Stimmt, aber es wird hier nicht irgendwie betrauert, sondern das ist einfach so der Ausgangspunkt, aus wo das startet, so einfach.
Ja.
Ja, und das ist ein sehr cooler Mix, den die da anbieten. Ich habe jetzt noch überlegt, ob ich mich dazu versteige, da so eine halsbrecherische Idee aufzustellen, dass man das irgendwie mit Meme-Kultur zusammenbringen könnte. Du hattest mir vor ein paar Wochen mal ein Bandcamp-Release zugeschickt. Ich kann mich leider an den Namen der Band nicht mehr erinnern. Die so
Cringe.
Komplett
Cringe. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, weil die sind aus Spanien und haben diesen komischen Namen, der Pringue geschrieben wird. Und die hatten das Album jetzt Age of Cringe.
Ah ja. Und das war, glaube ich, komplett so Meme. Also das Artwork war in Memes und auch in den Texten ging es, glaube ich, um Memes, wenn ich mich
nicht irre. Ja, ich glaube schon.
Und ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass vielleicht so dieser Eggpunk-Sound als Container, den fand ich jetzt eigentlich am interessantesten, wenn der nicht so Richtung so Gitarrenzeug geht, sondern wenn sogar die Gitarre weggelassen wird und irgendwie eben so Sound Waste und so Splitter von verschiedenen Sounds so eingebaut werden. Und irgendwie hatte ich die Vorstellung, dass das auch fast, also so die Art, wie dort sehr schnell reagiert wird, so auf irgendwie so Online-Trends plötzlich in dieser Musik, aber auch wie die Musik selbst so Sounds so absorbiert und kleinteilig so weiterentwickelt, aber ohne die so ein organisches Ganzes zu verorten, sondern einfach so eine Müllhalde für verschiedene Sounds. Irgendwie hat mich das auch an die Meme-Kultur also an die guten Seiten der Meme-Kultur erinnert, weil Meme-Kultur ist ja auch sowas, dass man aus so dem Abfall des Internets irgendwie Witze macht, so und oder vielleicht, ja, so. Irgendwie, ich weiß noch nicht genau, wie ich es auf den Punkt bringen soll, aber es ist auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, Musik, die ganz, ganz arg Internet auch ausdrückt und damit irgendwie arbeitet. Und das drückt sich halt auch, wie ich finde, an diesem Cover aus. Die Cover nämlich den berühmten Song Only Time von Enya. Und das ist irgendwie unerklärlich. Also der ist da einfach so 1:1 gecovert und es macht perfekt Sinn einfach. Das ist so cool, dass diese EP abschließt. Und mein Gedanke war...
Richtig geiles Cover.
Ja. Meine Idee war, dass das irgendwie so wie so ein found object in der modernen Kunst, also so ein etwas, was man findet und dann einfach in sein eigenes Artwork so integriert. Sowas hat, nur auf Internet-Ebene, weißt du, einfach so ein, man findet so einen Song, der irgendwie ja eine Generation geprägt hat und der aber so auch so cheesy ist und man eignet sich den einfach mal so an, so ohne viel drumherum.
Ja.
Super based auf jeden Fall.
Wir können jetzt ja auch irgendwie viel rumträumen. Irgendwo ist es ja auch so noch so eine Zeit, in der so Songs geschrieben wurden wie Only Time, die so zeitlose Themen und Fragen behandelt haben, die es jetzt so in diesem Genre nicht mehr so gibt. Vielleicht holt man die sich dann auch so ran irgendwie.
Ja.
Ich weiß es nicht. Du hast gemeint, Musik, die auch so Meme-Kultur und so das Post-Internet-Dasein verarbeitet oder aufnimmt. Ich habe oft auch das Gefühl, dass es gerade bei so Punk und Eggpunk auch irgendwie so ein Unvermögen ist, alles aufzunehmen wirklich und zu verarbeiten. Aber dass man halt so dieses dessen Ausgesetztsein so verarbeitet. Irgendwie, weil halt diese ganze Altmodischkeit da immer so offensichtlich ist. Irgendwie jetzt bei X weniger als bei Dogdate oder sowas. Aber es ist immer so, Ich meine, es ist, bleibt halt immer, meistens halt ja doch noch so altmodische Gitarrenmusik. Und wenn man jetzt so Synthesizer-basierten Punk hat oder sowas, dann ist es oft einer, der auch an so Gitarrenstrukturen orientiert ist. Und so ganz ist es das noch nicht losgeworden. Und steckt irgendwie halt immer so ein bisschen so in der Vergangenheit. Und es ist aber cool, dass es sich jetzt damit so auseinanderzusetzen beginnt, irgendwie. Und sich in so ein Verhältnis setzt und das thematisiert. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das schlechter finde, als das jetzt wirklich aufzunehmen, unbedingt. Weil du ja auch schon irgendwie bei Flying Lotus gesagt hast, dass die ganze Scheiße ja auch echt nicht nur Vorteile hat.
Ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Also ich finde die Entwicklung vom Eckpunk weg von der Gitarre irgendwie interessant, auch wenn ich eigentlich durchaus ein Freund von Gitarrenmusik bin, aber das entspricht irgendwie diesem Genre. Und ohne da jetzt nochmal groß drauf einzugehen, kann man ja noch kurz erwähnen, dass ich auch dieses Tape von Big Chungus entdeckt habe vor kurzem, das bei Goodbye Boosie Records rausgekommen ist. Und das fand ich auch ein richtig schönes Beispiel dafür, wie mehr oder weniger auf Songs, die fast nur eine Minute gehen, so super weirde Sounds einfach zusammengekloppt werden und es irgendwie noch irgend so eine Punk-Basis hat, aber eigentlich auch schon auch einfach so ein, ja, ein, eben so eine Schichtung von seltsamen Sounds ist. Und ich finde das eine spannende Entwicklung und hoffe, vielleicht können wir die ein bisschen weiter verfolgen in einer der nächsten Folgen.
Ja, voll. Ich würde auch sagen, man, wir kommen jetzt so zum Ende, aber da gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen, die sich noch lohnen, genauer zu betrachten in Zukunft. Und ich würde einfach
Ja.
mal sagen, falls ihr das jetzt gehört habt und hier angekommen seid, cool. Und bis bald.